Nach der Übernahme der Credit Suisse ist die UBS umso mehr zur bedeutendsten Bank der Schweiz geworden. Manche im Lande sehen in der mächtigen UBS eine große Chance für den Finanzplatz Schweiz. Andere hingegen sehen eher ein Risiko. Diese Debatte läuft jedenfalls auf Hochtouren in Politik und Wirtschaft. Aber was sind eigentlich genau die Hintergründe und wie geht es weiter im Banking in der Schweiz? Darüber spreche ich mit den beiden Journalisten und Bankenexperten Holger Ahrlich und Christian Kolbe. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr handelt Zeitung Insights. Hallo Holger.
Hallo Tim.
Hallo Christian.
Hallo Tim.
Wir reden, wie angekündigt, hier im Podcast übers Banking, übers Swiss Banking. Christian, ich weiß, du bist schon seit vielen Jahren Journalist. Du coverst die Banken auch schon sehr, sehr lange.
Ja, genau. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann das angefangen hat, aber ich weiß, 2011, da die ganze Adobori-Geschichte bei der UBS, da habe ich dann in der Tagesschau den Rücktritt von Oswald Grübel gefordert. Ich nehme jetzt mal an, ich werde schon ein paar Jahre vorher die Banken gecovert haben, weil sonst kannst du nicht hinstehen in der Tagesschau und sagen, der UBS-Chef, der muss jetzt gehen.
Du warst damals Fernsehjournalist. Holger, du auch Korrespondent im Ausland gewesen, Banking seit vielen Jahren, auch in der Schweiz schon dein Thema. Wie lange schon?
Genau, es fing schon vorher an. Ich bin ja 2003 in Paris versetzt worden und da habe ich eigentlich angefangen, mich mit den Banken zu beschäftigen. Und die Finanzkrise habe ich eigentlich als Paris-Korrespondent erlebt, was auch interessante Perspektive war. Aber das ist nicht das Thema hier.
Du schreibst primär für die Handelszeitung, du primär für den Blick, aber wir tauschen Inhalte auch gemeinsam aus. Wir sind Teil von Rini Medien Schweiz, deshalb sitzen wir jetzt hier zusammen und machen einen Podcast zum Thema Banken. Ich habe also hier langjährige und fundierte Experten vor dem Mikro sitzen. Gibt es bei euch beiden eigentlich sowas wie so ein Highlight oder ein Detail? Du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt bei deiner Tagesschau-Berichterstattung, was euch so im Gedächtnis geblieben ist, Holger?
Also ich kann mich noch sehr gut an das Wochenende vom 19. März erinnern, dass sich jetzt diese Tage zum zweiten Mal jährt, der Crash der CS und die staatlich orchestrierte Notübernahme durch die UBS und expertiert, also erfahrene Bankenjournalisten hin und her, aber an der Stelle darf man auch mal eingestehen, das war eines der schlimmsten Wochenende in meiner journalistischen Laufbahn, denn ich habe nichts rausgekriegt. Muss ich wirklich sagen, ich habe Jahre verwendet, zu den Entscheidungsträgern der Bank Kontakte aufzubauen. Ich hatte einige Handynummern von den Geschäftsleitungsmitgliedern. Keiner ging ran. Es hat nur die FT und nur Bloomberg haben da die Verhandlungen covern können und da was rausgekriegt. Und das war schon. Und die Schweizer Medien insgesamt sahen an dem Wochenende, muss man wirklich sagen, nicht gut aus. Was wahrscheinlich mit der Vernetzung lag, etc. Aber das ist mir auch da so ziemlich in Erinnerung geblieben.
Es ist ja nicht so, dass wir nicht über Banken schreiben und auch nicht gut informiert sind und auch gute Kontakte haben, aber das wurde schon damals sehr stark über die Angelsachsen-Medien gespielt, oder?
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist halt so diese, die Banken, die denken in diesen angelsächsischen Räumen und die haben dort ihre Spin-Doktoren sitzen und lassen es halt über die großen weltweiten, globalen, internationalen Agenturen und Zeitungen raus. Aber ich finde es schon spannend, du hast ja gefragt, was ist uns so quasi geblieben in der Bankenberichterstattung? Mhm. Und eigentlich, mir fällt nur die CS ein, die ganze Zeit. Also ich kann mich erinnern, das war dann, da hatte ich an diesem Tag Knieprobleme. Das war das erste Mal, wie ich über die Beschattungsaffäre berichtet habe. Wie das der Tiam da den Kahn und so weiter hat beschatten lassen und das aufgeflogen ist. Und ich konnte eigentlich nicht mehr laufen, bin wirklich nur am Pult geklebt und habe da geschrieben und so weiter. Es ist die Geschichte mit der weißen Weste nach der Steuerbuße für die Credit Suisse. Ich meine, da war ich für die Tagesschau bei der CS und die Kollegin vom Radio hat nach der weißen Weste gefragt. Dann komme ich 2 Stunden später auch zum Rona irgendwo in Bern in einer CS-Filiale. Da sagt Herr Kolbe, wenn Sie jetzt das Wort weiße Weste in den Mund nehmen, stehe ich auf und gehe.
Okay. Ist er gegangen?
Nein, ist nicht gegangen. Ich habe dann
oder hast du es benutzt oder nicht?
Nein, ich habe es nicht benutzt, aber von der Kollegin eine andere Frage. Gesagt, ja, Herr Rona, sind Sie noch der richtige Mann für diesen Job?
Ja.
Er ist dann sitzen geblieben.
Okay.
Und im Nachhinein viel zu spät aufgestanden und gegangen.
Aber lass uns vielleicht ein bisschen die CS hinter uns lassen. Wir reden gleich noch ein bisschen darüber und über die UBS, die neue UBS sprechen. Holger, ist die UBS unangefochten Nummer 1 im Land? Wie ist das?
Ja, ganz ohne Zweifel. Also das kann man ja alleine auch schon an den Marktanteilen sehen. Im Firmenkundengeschäft hat sie laut WEKO einen kombinierten Marktanteil von 35%. Auch im Asset Management, also sprich der Vermögensverwaltung für Profikunden wie Pensionskassen, Versicherer, ist es auch der dominante Player hier in der Schweiz. Außer bei Hypotheken, da ist Raiffeisen die Nummer eins, das muss man auch mal an der Stelle sagen. Aber sie ist die einzig wirklich relevante Investmentbank des Landes. Sie in der Vermögensverwaltung ist sie die Nummer doch die Nummer eins.
Zwangsläufig, ja.
Voilà, also oder Christian?
Sie ist ja die größte Vermögensverwalterin der Welt, die Vermögensverwaltungsbank der Welt. Also dann wird sie auch im Heimmarkt die größte sein. Und ich meine, sie ist auch an der Anzahl der Angestellten und auch der internationalen Vernetzung. Also die UBS ist die Nummer eins. Und das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Wir brauchen ja so eine internationale vernetzte Großbank.
Ja, du sagst es. Die UBS, sie ist für manche Beobachter hier im Land, die Debatte läuft ja auf Hochtouren, eine große Chance. Da können wir gleich vielleicht noch drüber sprechen, aber auch ein großes Risiko. Lass uns das im Detail anschauen. Christian, wer sagt denn eigentlich in der Schweiz, die UBS sei eine große Chance oder auch ein Risiko? Also Politiker, Aufsicht, Wirtschaft, Kunden, kannst du das ein bisschen einordnen, wie die Debatte läuft gerade?
Ja, die Chance, das sagt natürlich letztendlich der Finanzplatz, das sagt die UBS selber, das sagen letztendlich auch die Kunden. Das haben sich zwar ein paar beklagt, dass man da die Gebühren angepasst hat, aber es war, glaube ich, mehr der Hintergrund, dass die CS da teilweise zu aggressiv reingegangen ist, um Kunden zu gewinnen, da hat die UBS halt dann das angepasst. Also eigentlich aus Sicht der Wirtschaft, da braucht es diese UBS, ist es eine Chance. Und jetzt haben wir halt die politische Debatte. Du hast Professoren, du hast Politiker, die finden, das ist zu groß. Aber ich meine, was heißt denn zu groß? Ich meine, es ist ja auch eine Schweizer Eigenheit, dass wir Weltkonzerne haben. Wir sind eine kleine, offene Volkswirtschaft, eine wichtige, aber bei weitem nicht die größte. Und wir haben ein paar internationale Megakonzerne. Ich meine, kennt irgendeiner einen österreichischen globalen Konzern?
Darauf habe ich mich jetzt nicht vorbereitet, Heuer.
Genau, wir wollen ja über die US reden. Da hake ich jetzt mal an der Stelle mal ein bisschen ein. Ja, ja, das ist alles richtig, was du sagst, Christian, aber das Setup hier in der Schweiz ist schon nicht einzigartig, aber schon in der Kombination selten. Was war eigentlich damit genau? Wir haben eine Bank, deren Bilanz fast das Zweifache des BIP ausmacht. Wir haben eine Bank, die ist riesig, ja. Risiko an sich ist noch größer, an sich noch kein Risiko, aber es kann ein Risiko werden. Und eben eine Bank, deren Hauptaktivitäten nicht in der Schweiz sind. Das heißt, also es gibt ja diese Debatte, haftet der Staat am Ende dafür, der Steuerzahler? Ich meine, ja. Also sprich, der Staat hat ein Risiko für eine Bank, deren Risiken zum größten Teil außerhalb der eigenen Grenzen damit dem Zugriff entzogen sind. Und diese Kombination gibt es, meine ich, es gibt die Nordea, die berühmte, in Skandinavien, die ist auch riesig zum BIP, aber sie hat eben nicht diese riesigen Auslandstöchter, wie die UBS die hat. Und das ist schon, finde ich, ein Setup, wo man sagen kann, das ist speziell und wo man auch sagen kann, da braucht es regulatorisch vielleicht ein bisschen einen maßgeschneidert, will ich es mal nennen, Kniff, um das in den Griff zu bekommen. Bei der CS ist es ja in die Hose gegangen.
Bevor du antwortest, ganz kurz für dich, UBS, mehr Chance, mehr Risiko? Wo liegen die Chancen, wo liegen die Risiken?
Die Chance hat Christian schon gesagt. Es ist natürlich so, es gibt diese Symbiose, das hat mir neulich ein CEO gesagt, aus Finanz und Werkplatz. Also der Werkplatz, die Wirtschaft, kann nur deshalb so stark florieren, weil wir diese Banken haben. Ganz einfach gesprochen, es kommt unglaublich viel Geld ins Land, weil die Ausländer ihr Geld in der Schweiz gerne bringen. Das heißt, die Zinsen sind hier tiefer als woanders. Das ist ein Riesenvorteil für Schweizer Unternehmen, das darf man nicht vergessen. Und eben ein Ausfluss dessen ist, dass wir eine sehr starke Großbank haben, die diesen Zinsvorteil durch die Firmenkredite auch dann weitergeben kann, plus den internationalen Service. Das ist eine riesige Chance und dem, da bin ich völlig, auch bei der Bankführung, dem muss man Sorge tragen. Das heißt aber nicht nachlässig sein, denn wie besprochen, mit dem Setup gibt es eben auch Risiken. Ich würde das nicht so gegeneinander ausspielen. Man muss das eine unter Kontrolle behalten, ohne das andere zu zerstören.
Aber eben, ich komme nochmal auf das quasi Geschäftsmodell Schweiz zurück. Ich meine, die amerikanische Banken haben zwangsläufig kleinere Töchter im Ausland, weil sie einen riesen Heimmarkt haben. Die machen den Großteil des Geschäfts in den USA bei, was sind das, 300 Millionen Leuten inzwischen. Da sind die Auslandstöchter logischerweise eine Quantité negligeable. Und ich meine, Das ist jetzt, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, aber Nestle macht auch 90% seines Umsatzes außerhalb der Schweiz. Also es ist natürlich nicht dasselbe Risiko. Und wie es Holger gesagt hat, da muss man sich an den Tisch setzen. Und dieses Risiko, das muss man in die Regulierung einfließen lassen. Aber ich meine, das Geschäftsmodell ist ja auch ein anderes. Ich meine, es liegt hier das Geld der Welt, sozusagen, bei der UBS. Also auch die internationale Vermögensverwaltung ist ja dann teilweise hier gebucht. Also ich glaube, das Geschäftsmodell ist etwas weniger riskant als bei der CS, weil man halt so auf die Vermögensverwaltung setzt. Und dann muss man das halt schauen, dass man das irgendwo in den Griff kriegt, also dass eben die Kultur sich nicht ändert und dass das Geschäftsmodell das bleibt, was es jetzt ist, weil das ist relativ solide und sicher.
Diese Folge wird von Schroder Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Lass uns ganz kurz Revue passieren. Jetzt ist ja schon eine Weile her, dass die CS von der UBS übernommen wurde. Wir wollen das jetzt nicht nochmal alles nacherzählen, aber meine Frage zielt darauf hinab, welche Lehren haben wir denn daraus gezogen und haben wir die richtigen Lehren daraus gezogen? Mit wir meine ich die ganze Schweiz, also Politik, Aufseher, ja, und wir auch als Kunden. Wo stehen wir in diesem Prozess? Wo gibt es Vor- und Nachteile, Holger?
Also, wo stehen wir in dem Prozess? Immer noch ganz am Anfang. Das mag jetzt überraschen, aber.
Sie sogar noch da, die sagen, wir stehen noch nirgends.
Wir haben ja, eben. Sie stehen
zwei,
noch nirgends.
Es ist zwei Jahre lang Berichte produziert, irgendwie hunderte, tausende von Seiten. Und jeder sagt, ich warte auf den nächsten. Ich meine, es war ja eigentlich grotesk. Alles, wir warten auf den Puck-Bericht und jetzt warten wir auf den Bundesrat.
Erklär kurz Puck, was das bedeutet.
Das ist die Parlamentarische Untersuchungskommission, die quasi die politische Schuld am Untergang der Credit Suisse untersucht, also der Akteure vom Staat, also das war die FINMA, die Nationalbank, das Finanzdepartement.
Das ist ja schon die Schwäche des Puck-Berichts. Sie guckt nämlich nicht, wer bei der CS versagt, genau, weil sie das nicht durfte. Also eigentlich, Sie sagen ja in dem Bericht selber schon, die CS hat eigentlich Schuld, aber dann ging die ganze Debatte drum, die ganze Filterdebatte, also welche Vorgänge hat die Fehler gemacht, um es kurz zu machen. Wir sind noch nirgends, es ist noch nichts passiert auf Sachen von Relationen. Wir haben einen Haufen Berichte, es gibt eine Riesendebatte, aber passiert ist in Sachen Relation noch gar nichts.
Was sind die Pain Points?
Zahlreich. Der große Frage ist ja, braucht die FINMA jetzt mehr Zugriffsrechte oder nicht? Die UBS sagt, die hätten viel mehr machen können. Das ist eine Debatte, die läuft. Painpoint hier, denke ich, sicherlich ist, glaube ich, auch Konsens, dass die FINMA durchaus mehr Macht braucht. Vor allen Dingen muss sie, das hat bei der CS ganz klar gezeigt, sie muss mehr gegen einzelne Manager vorgehen können. Das nennt man dieses Senior-Manager-Regime. Was ist damit gemeint? Du bist beispielsweise der Podcast-Chef. Wenn in deinem Bereich was richtig in die Grütze geht, kann die FINMA auf dich zugehen und sagen, so, jetzt musst du den letzten Boni zurückzahlen. Sowas. Und das gibt es bisher in der Form nicht. Die Briten haben das eingeführt, wo man sagt, recht erfolgreich. Das ist etwas, was können muss. Und ein Punkt, darauf kommen wir sicherlich gleich noch ausführlich, ist eben die Frage, braucht die UBS für spezifische Teile der Bank mehr Eigenkapital? Das ist für die Bank teuer, deshalb will sie davon nichts wissen. Das ist eigentlich der größte Painpoint.
Sind das aus deiner Sicht auch, Christian, die größten Painpoints und Hürden oder haben wir was vergessen?
Nee, es geht schon wirklich. Also diese Kapitaldiskussion, die ist zentral. Und weil es halt die letzte Großbank ist, muss halt die Aufsicht gestärkt werden. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob die Bußen quasi aussprechen können. Das ist ja ein bisschen so der Nachteil des Schweizer Systems, dass die FINMA bis jetzt eigentlich, wenn überhaupt, ganz, ganz kleine Bußen ausgesprochen hat. Ich glaube, dass man muss die Abschreckung sozusagen erhöhen. Und zwar, also heute und sehr wahrscheinlich auch morgen geht von der UBS überhaupt keine Gefahr aus. Aber was ist in 10, 20
das
Jahren?
Das ist der Punkt.
Man hat einen großen Player und muss ihn am Ende doch dann retten.
Ja, nein, es geht vor allem darum, ich meine jetzt mit diesem Management, Colm Kelleher und Sergio Ermotti, die haben die Sache im Griff und die werden auch dafür schauen, dass man in 5 Jahren nicht irgendwelche komplett durchgeknallten Typen und Ideen dort hat. Aber das weißt du nicht, in 10, 15 Jahren hast du einen neuen CEO und ich meine, das kann ja immer wieder passieren, dass der Verwaltungsrat auf den falschen CEO setzt und da muss es dann Sicherheit geben und da braucht halt die Finanzmarktaufsicht, die FINMA, wirklich die Instrumente, um denen quasi eins auf die Finger geben zu können, wenn sie das Gefühl haben, es läuft etwas schief bei der UBS.
Das Problem bei der CS war, sie konnte das Investmentbanking, was ja verlustreich war, konnte sie nicht zurückbauen, weil sie hätte dadurch den Wert, den sie dem zugemessen hat, in der Bilanz massiv abschreiben müssen. Sprich, es hätte riesige Verluste gebracht. Das konnte sie sich am Ende nicht mehr leisten. So, und jetzt geht es um die Frage,
genau,
diesen Punkt muss man adressieren. So, das ist die, wie man diese Kapital Unterlegung der Töchter stärkt. So, und das ist die große Debatte, wie stark man das macht. Bei den Briten zum Beispiel ist es 100%. So, bei den Europäern ist es weniger und die weisen es gar nicht mal aus. Das ist eine sehr akademische Debatte, da geht es aber um viel. Und in nutshell, wenn man das will, was die FINMA jetzt postuliert, dann kostet es die UBS bis zu 25 Milliarden, wovon sie nichts wissen will, wovon sie in Ceta und Mordio schreit und dann eben auch in hinteren Gesprächen mit Abwanderung droht. Davon kommen wir nochmal.
Eben vielleicht, um noch ein bisschen für die Zuhörer und Zuhörerinnen das verständlich zu machen, das war ja das Problem der CS. Sie konnte, sie hat dringend Geld gebraucht, Liquidität, weil das auch abgeflossen ist, aber sie hätte ja nicht mal irgendwelche Töchter verkaufen können, weil die sind dann quasi, die waren in der Bilanz zu hoch bewertet. Jetzt verkaufst du die, das gibt dir ein Loch in der Bilanz und du musst das Geld haben, das Kapital, um dieses Loch zu stopfen. Wenn du es nicht hast, dann kannst du, selbst wenn die Käufer Schlange stehen würden, die Investmentbank, das Asset Management, diese Securitized Products, du kannst es nicht verkaufen, weil das Loch in der Bilanz zu groß ist. Und vor diesem Hintergrund jetzt wird diese Debatte geführt. Also es geht eigentlich wirklich darum, dass man im Notfall die Bank abwickeln kann, ohne dass es den Steuerzahler was kostet. Und da kann zusätzliches Kapital helfen.
Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, diese Debatte. Die andere Debatte, die wir auch haben, ist die um die Bezahlung, vor allem mit Blick auf den CEO Sergio Ermotti. Holger, verdient der Herr zu viel oder zu wenig?
Ich finde, das ist eine Geisterdebatte. Das Problem ist nicht die Höhe des Gehalts, sondern die Höhe des Gehalts im Vergleich zur Gesundheit der Bank. So gesehen, meiner Meinung nach, ist das, was er da verdient, völlig in Ordnung. Der zweite, noch viel kritischere Punkt ist, meiner Meinung nach, ist, dass man im Krisenfall eben auf Teile des Gehalts wieder zurückgreifen kann. Er kriegt ja nicht diese 14,7 auf einen Schlag ausbezahlt, sondern das, glaube bis auf 200 Millionen Grundgehalt ist es ja alles aufgeschoben. Der Punkt ist, man hat uns alle nach der Finanzkrise 2008 versprochen, ja, wir machen dann Clawbacks, also Rückforderungen, die Bank, wenn was schief geht, geht man auf die fehlbaren Leute zu und fordert Boni zurück. Meiner Ansicht nach, also ich wüsste jetzt nicht, wo das mal im großen Stil passiert ist. Und der Staat und die Aufsicht darf es derzeit nicht, nur dann, wenn eine Bank Staatshilfe, Staatsgeld bekommen hat. Viel zu spät. Daher diese Debatte, dass die FINMA, damit ich auch gegen jetzt auch nicht nur den CEO, sondern auch drunter, da wo die Probleme vielleicht entstehen, reingehen kann und sagen, Mr. oder Mrs. XY in deinem Bereich hat es richtig Mist gegeben, ein Skandal, wir haben das bewiesen, deshalb musst du jetzt deine Boni aus den letzten 4-5 Jahren zurückgehen und das Risiko wird dann auch, glaube ich, auch dazu helfen, ein Bewusstseinsänderung zu haben. Man kann gutes Management und gute Kultur nicht herbeiregulieren. Aber man kann sozusagen die Temperatur erhöhen, dass die Herrschaften wissen, hey, das geht mir ans eigene Leder und dann denken die anderen. Das war das Problem der CS, es war ein Selbstbedienungsladen. Jeder kam mit allem durch, niemand musste für jeweils Verantwortung übernehmen, Stichwort Steuerstreit. Das muss sich ändern, dann sind auch 14, 15 Millionen für mich völlig okay.
Christian, führt die Lohndebatte am eigentlichen wichtigen Thema vorbei?
Nee, es ist eine Scheindebatte. Für mich werden auch die falschen Fragen gestellt. Und ich meine, das begreift auch Sergio Ermotti nicht ganz. Er ist jetzt ein Spezialfall. Er ist quasi der Mann, selbstverständlich wirklich der Einzige, der die Aufgabe auch hat übernehmen können, der jetzt diese UBS rettet. Er hat von selber vom Call of Duty gesprochen. Ich meine, im angelsächsischen Raum gibt es den Call of Duty auch umsonst oder für $1. Und ich meine, es wird auf beiden Seiten irgendwie ganz komisch argumentiert. Er sagt, er vergleicht sich ja dann gerne mit seinen Peers von den amerikanischen Großbanken, aber
das, also dagegen verdient er wenig dann, ne?
Aber ja, die verdienen auch viel mehr, die Banken verdienen auch wesentlich mehr.
Genau, und meine, bitte, wann wurde schon mal ein Ausländer Chef einer amerikanischen Großbank? Also, Ermotti, er könnte der beste Banker der Welt sein, er kriegt diesen Job nicht. Also, dann können wir schon mal von den 30 Millionen, die da ihm vielleicht vorschweben, 10 abziehen.
Und dass Schweizer Politiker am Ende darüber entscheiden, wie viel Bankerinnen Bankerinnen und Banker verdienen dürfen.
Das ist ja komplett bescheuert. Und vor allem, ich meine, das ist ja, wie, du regelst ja nur eine Branche und schreibst das in die Verfassung rein. Also das ist halt so die Eigenheit in der Schweiz, wenn es quasi dann zu einer Volksabstimmung, kann das sogar, kann das Verfassungsrang haben und will ich in unserer Verfassung lesen, wie viel ein Banker verdienen soll.
Ja, und dann geht es eben los, dann ist da die Pharma dran etc. Und dann kriegt er halt noch einen Vizejob irgendwo in Großbritannien. Es gibt dann immer auch Umgehungen. Also das führt, ich glaube, das führt nicht weit.
Vielleicht müssen wir die Frage so stellen, wenn ich mir das überlegt, ist denn ein Motti wirklich hundertmal mehr wert, als jetzt quasi, als wir die hier setzen? Also das ist ungefähr so viel mal. Und da muss man sagen, vielleicht nicht hundertmal, aber ich meine, der hat einen mehr oder weniger 24-7-Job, der, wenn er am Wochenende nach Hause geht, sieht er vielleicht, um seine Familie zu sehen, da muss er auch noch arbeiten. Er arbeitet sehr wahrscheinlich 4 Stunden am Tag mehr als wir. Also es gibt schon gewisse Faktoren, dass er halt vielleicht 50, 60 Mal mehr verdienen kann.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Halten wir fest, das Thema dominiert, polarisiert umso mehr. Wir haben über die Vor- und Nachteile auch dieser Bank, auch für das Land gesprochen. Aber nochmal ein bisschen anders gefragt, braucht die Schweiz jetzt mehr die UBS oder braucht die UBS mehr die Schweiz? Also du hast ja auch gerade, du hast glaube ich auch über diese Abwanderungsdebatte gesprochen. Also ist das nur so ein Drohpotenzial oder was steckt denn da eigentlich hinter?
Also ich halte die Abwanderungsdebatte für eine Gespensterdebatte, weil ich das nicht für realistisch halte. Warum? Erstens, ich kann mir nicht vorstellen, dass weder die US-Regulierer noch die Schweizer Regulierer das zulassen werden. Punkt 2, es bringt nichts. Was kann denn abwandern? Also jetzt müssen wir ein bisschen in die Details gehen. Die UBS, die oberste Gesellschaft, ist UBS Group AG. Wenn man die jetzt mal rein theoretisch in die USA ziegeln würde, dann müssten die Amerikaner ja auch Substanz.
Trump würde sie bestimmt gerne nehmen.
Klar, sicher. Aber dann müsste die Fed ja für die gesamte UBS quasi Regulation übernehmen. Ob die darauf Lust haben, I don't know. Vor allem, es bringt nichts viel, weil die UBS Group AG ist ja eigentlich nur eine reine Holding Company. Sie müssten da natürlich auch Substanz rübersetzen, sie müssten da natürlich auch rüberziehen. Das ist ein Restrukturierungsplace, kostet erstmal Geld. So, aber wir reden ja jetzt bei der Eigenkapitalbatte nicht von der Group AG, sondern eins drunter, die UBS AG. Klingt sehr ähnlich, ist wahrscheinlich was anderes. Was ist die UBS AG? Das ist das sogenannte Stammhaus. Das ist nicht nur eine Holding, sondern das ist eine richtig aktive Bank. Was ist da drin? Da ist das internationale Wealth Management drin, das grenzüberschreitende, riesige Vermögenswerte. Da ist die Musik drin. So, kann man sagen, ja gut, dann zügeln wir halt das. Aber das geht überhaupt nicht, denn in der UBS AG ist das Schweizer Cross-Border Wealth Management das Kern des Geschäfts. Wenn ich das nach Amerika ziehe, habe ich kein Swiss Banking mehr. Dann sagen
andere Standorte, wenn nach Singapur geht.
Das ist kein Swiss Banking mehr.
Vielleicht nochmal auf die Meta-Ebene zu nehmen, ja. Das ist genau der Punkt. Verlegen Sie den Sitz in die USA. Ich meine, was machen denn die Asiaten, die jetzt alles das Geld bei der UBS haben? Die wissen ja nicht, ob dann übermorgen Trump dann irgendwelche neuen Zölle gegen ihr Land verhängt.
Das ist schon was wert, das Swiss Banking.
Ja, absolut. Ich meine, mehr denn je.
Das ist die
im Chor, beide, nicht abgesprochen.
Das ist die politische und die wirtschaftliche Stabilität. Und deswegen bringen die Reichen dieser Welt das Geld zu UBS und zu den Schweizer Banken. Also das ist... du sagst, das ist eine Schein- oder Gespensterdebatte. Mit Verlaub, das ist für mich die dümmste Debatte der Schweiz im Moment.
Ich halte es auch aus UBS-Sicht für unglaublich dumm, das in irgendwelchen Hintergrundgesprächen zu insinuieren. Denn, okay, wie man hört, ich bin jetzt kein gebürtiger Schweizer, aber ich glaube, so weit habe ich das Land verstanden, dass, wenn man so eine Drohung macht, die Schweizer Bevölkerung, auch das Parlament, eher etwas bärbeißig reagiert und eigentlich so ein Backslash, so ein Gegenschlag riskiert.
Der Urschweizer, was sagt der dazu?
Ich bin geborener Österreicher, aber okay, ich werde jetzt, und ich möchte jetzt nicht die UBS zu sehr verteidigen, aber ich meine auch eben auf der anderen Seite, wird damit komplett komischen Argumenten gefeitet und es ist wirklich, das bringt überhaupt nichts, diese Debatte. Also die ist wirklich dumm, die sollen sich alle an einen Tisch setzen, dort auf diesen Tisch ihre Fakten und Argumente drauflegen und dann halt einen gut schweizerischen Kompromiss finden. Der wird halt sehr wahrscheinlich heißen, ein bisschen mehr Kapital braucht es für die UBS, braucht es wirklich diese 25 Milliarden, wir wissen es nicht, aber bitte, bitte, kühlen Kopf bewahren und hört mit diesen wirtschaftspolitischen Armdrücken einfach auf. Das bringt überhaupt nichts.
Lasst uns zum Schluss noch mal ein bisschen in die Schweiz schauen und uns überlegen, was diese ganze Gemengelage jetzt für uns Kunden und Kunden bedeutet. Also wir haben gelernt, dass auch beispielsweise andere Banken wie die Kantonalbank, vor allem hier in Zürich, sehr viel Geld bekommen haben von Anlegerinnen und Anlegern, nachdem die CS dann nicht mehr am Start war. Aber wir haben auch die Debatte geführt, dass die ein oder anderen Preise für manche Produkte hochgegangen sind. Also meine Frage heißt, was heißt das jetzt für uns Privatkunden, seien es auch Firmenkunden, mit dieser neuen starken UBS umzugehen und dieser neuen Bankenwelt, in der wir jetzt leben?
Das große Problem ist nicht das Privatkundengeschäft, da gibt es ausreichend Wettbewerb. Wie gesagt, bei den Hypotheken ist ja schon Raiffeisen die Nummer eins. Da sehe ich jetzt weniger Schwierigkeiten. Das große Problem ist, sind bei den KMU, die sogenannten M, also die mittelgroßen Firmen, so eine Milliarde Umsatz, eben nicht die Nestlés dieser Welt. Die haben 15, 12 Bankenbeziehungen, das ist für die kein Thema. Das sind so die großen Mittelständler mit internationalem Geschäft. Da war die CS eine der ersten Adressen, die gibt es jetzt nicht mehr. Und die UBS ist einfach eine andere Bank, die anders funktioniert. Ich würde jetzt die Debatte noch gerne auf einen Punkt lenken, den mir heute als einer von einem Unternehmensberater genannt hat, den ich sehr für nachvollziehbar halte. Das große Bizarre an der Sache ist, wir haben eine Zürcher Kantonalbank, die hätte eigentlich die Möglichkeit zu sagen, hey, gerade da haben wir jetzt einen Sweet Spot, wir gehen da rein. Wird aber anscheinend auch von der Politik ausgebremst, dass man sagt, wir wollen nicht, dass die Bank schneller wächst als das Züricher BIP. Wenn sie in Zürich Geld versenkt, nicht schlimm, aber wenn sie im Wallis die Lonza finanziert, dann ist das Spekulation. Und das, finde ich, ist eine fatale Fehlentwicklung auch, dass man eine so große Bank hat und eigentlich sagen müsste, hey, die können wir jetzt ja nicht zocken, wir machen jetzt Investmentbanking auf etc. Aber gerade im Firmenkundengeschäft, was ja sehr solid ist, dass man der etwas mehr Raum geben würde. Das kann sie, sie hat die Leute, sie hat die Erfahrung und sie ist jetzt schon schweizweit aktiv, wenn man ihr von der Politik mehr Leine geben würde, sage ich mal, um dieses Loch, was die CS gerissen hat, etwas zu stopfen, damit die UBS nicht so archidominant ist, wie sie de facto jetzt ist. Das hat die UBS nicht zu verschulden, die macht es sehr smart. Die hat eine goldene Geschäftsgelegenheit genutzt, die war top vorbereitet, Sapo, super Job. Aber für den Wettbewerb ist es meiner Ansicht nach keine gesunde Struktur. Und da hätten wir Möglichkeiten, die wir nutzen sollten.
Christian, stehen wir jetzt besser da als Kundinnen und Kunden? Oder siehst du auch?
Also, ich meine, aus Sicht des Kleinsparers und des Häuslebesitzers hat sich jetzt ja nicht wahnsinnig viel geändert.
Der Holger also die Hypothekenangebote gesagt, sind weiterhin groß.
Genau, die sind jetzt da. Nicht, ich meine, du hast noch andere Player wie also Pensionskassenversicherung.
Die Fintechs kleiner, machen den Großbanken, genau, beim Kartengeschäft ein große Konkurrenz.
Und was man nicht vergessen sollte, auch all diese Kundenberater, die jetzt zu den anderen Banken gewechselt sind. Also die Berater sind dort, die verursachen erstmal Kosten. Ob die dann wirklich das ganze Geld rüberbringen können von der CS oder von der UBS zu ihren neuen Arbeitgebern, das muss sie dann auch erst einmal noch weisen. Also ich glaube, der ganze Finanzplatz hat sehr viel zu tun, muss seine Hausaufgaben machen und dann gibt es keine Wettbewerbsverzerrung. Und ich meine, der Preisüberwacher, der untersucht jetzt ja, ob quasi die Gebührenstruktur der UBS, ob sie da Marktmacht ausspielt. Auch hier sollte man sehr wahrscheinlich schnell machen oder schneller, als es normalerweise üblich ist, aber da laufen ja die...
Nee, Christian, jetzt muss ich mal reinhaken, aber ich meine, in normalen Gefilden hätte die... Ich meine, warum hat die CUS reingeschrieben in den Bedingungen bei der Übernahme, dass die WEKO, dass es keine wettbewerbsrechtlichen Konsequenzen bzw. Eingriffsrechte geben wird in Sachen Schweizgeschäft, dass die UBS nicht geschwungen ist, die CS Schweiz abzuspalten, was ja viele sich gewünscht hätten. Und ich meine, es steht ja in der WEKO-Stellungnahme drin, dass ihnen dieses große Gewicht, was ich anfangs gesagt habe, im Asset Management, im Firmenkundengeschäft, in verschiedenen Teilbereichen, dass ihnen das schon erhebliche Bauchschmerzen bereitet. Damit habe ich nicht gesagt, dass die UBS jetzt diese Stellung ausnutzt. Das muss jetzt bewiesen werden, was, wie wir alle wissen, extrem schwierig ist. Mhm. Aber das Gewicht an sich ist für mich durchaus problematisch.
Ja, klar, es ist ein dominanten Play, aber dann sollen halt die anderen vorwärts machen und sich da quasi aufstellen, genau, und kompetitiv arbeiten, kompetitive Gebühren und Services anbieten. Also ich finde, man kann es nicht alles der UBS anlasten, dann müssen die halt, ja.
Christian, Holger, danke für eure Insights. Das war sehr spannend. Das Thema wird uns weiter beschäftigen, polarisierend. Risiko und Chance, das wird auf jeden Fall weitergehen. Ihr werdet das
in unseren vielen Medien weiterhin covern. Herzlichen Dank dafür. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz, podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung und noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer ihr uns zuhören könnt. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao Holger,
ciao Christian. Ciao Tim, danke.